Hallo Leute, die Betroffenen in Berlin sind schon echt arme Schweine. Du kannst das nicht mehr anders sagen. Denn es ist mittlerweile über 10 Tage her und viele von denen haben immer noch keine Heizung und das bei diesen Minusgraden, obwohl der Strom wieder da ist. Der tagelange Frost hat viele Heizungen so weit beschädigt, dass sie nicht in Betrieb genommen werden können. Ohne Strom standen Pumpen und Regelungen still und viele Gebäude kühlten aus. Zahlreiche Wärmepumpen froren ein, in mehreren Häusern platzten Leitungen und es kam zu Rohrbrüchen. Dazu zerstörten Spannungsspitzen beim Wiederanfahren die Elektronik auch bei Gas- und Ölheizung. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass jetzt die Installateure dort momentan Hochbetrieb haben. Man redet bei den Installateuren mittlerweile sogar von einer Triage, die man sonst nur aus dem Krankenhaus kennt, wo quasi der schwierigste Patient wird, als oder der das am nötigsten hat, wird als erster behandelt und wo es nicht so dringend ist, als letzter. Und genau das Gleiche passiert gerade in Berlin. Und viele haben immer noch keine Heizung. Es ist unglaublich. Wir schauen uns an, was da kaputt gegangen ist, wie das passiert ist. Und ich gebe euch Tipps, und nicht nur ich, sondern auch die Innung Berlin von Sanitär Heizung, was ihr tun könnt, damit bei so einem länger dauernden Stromausfall im Winter eure Heizung oder elektronischen Geräte eben nicht kaputt gehen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran.
Los geht's!
So Leute, ich versuche mich ja bei sowas immer in diese Leute zu versetzen. Du bist tagelang in deiner Wohnung, du frierst wie Sau, der Strom kommt wieder und du denkst da, ach, endlich wird's wieder warm und du rennst zu deiner Heizung. Das tut sich nichts mehr, gar nichts. Das, Leute, das ist wirklich fies. Und vor allem sind viele kaputt gegangen, das heißt 10.000 bis 15.000 Euro Schaden wegen dem Blackout in Berlin. Oder es kann natürlich auch passieren, du kommst in deine Wohnung zurück, so wie es der Bild-Wirtschaftschefin gegangen ist, Patricia Platil. Ich habe die selber im Interview gesehen. Strom ist wieder da, aber unser Zuhause liegt in Trümmern. Vielleicht etwas dramatische Überschrift, aber erst der Blackout, dann ein Wasserrohreinbruch und dann der Deckenabsturz. Die hat also hier so eine abgehängte Decke, die man quasi bei Sanierungen oft drauf macht. Da fließt natürlich irgendwann das Wasser drauf, wenn das Rohr da drüber explodiert ist, dann wird das natürlich irgendwann so schwer und dann kommt das Ganze von der Decke runter. Du kannst dir vorstellen, wenn du heimkommst, es ist ja dann nicht nur die Decke herunter, es ist ja hier alles voller Wasser, es ist alles nass. Aber wie willst du das bei den Temperaturen wieder trocken bringen? Das heißt, du brauchst dann eigentlich so große Trockner, und die verbrauchen unglaublich viel Strom. Und wenn es natürlich viele brauchen, dann gerade so ein fragiles Stromnetz, so ein improvisiertes Stromnetz wie das jetzt dort in Berlin vorhanden ist, dann könnte das Netz wieder zum Einsturz bringen. Also eine weitere Gefahr eines Blackouts, großen Stromausfall, länger dauernden Stromausfall, die ich bis jetzt auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt habe. Deswegen empfehle ich euch ja immer, geht's runter in den Keller, dreht den Hahn auf und lasst das Wasser aus den Heizungen einfach ab, dann kann sowas nicht passieren. Schon mal der erste wichtige Tipp. Damit man sich mal vorstellen kann, wie heftig das wird, habe ich hier noch eins aus dem Blackout damals in Texas, vor 3-4 Jahren. Und ihr seht, wie es hier von der Decke runterkommt. Und genau das Gleiche ist bei dir wahrscheinlich auch passiert und dann kommt natürlich irgendwann die Decke runter und du hast natürlich alles unter Wasser. Elektronischen Geräte, defekt logischerweise. Die Couch kannst du wahrscheinlich wegschmeißen. So Leute, jetzt wenn das passiert, was machst du dann natürlich? Ja, du rufst sofort den Gas-Wasser-Sanitärinstallateur an, den Heizungstechniker und sagst, Spezi antroben. Heizungstechniker im Dauereinsatz. Das Telefon klingelt bei uns ohne Unterlass, sagte Diplom-Ingenieur Alexander Dobrilov, Chef der Firma Rodo Wärmedienst. Man kann sich natürlich vorstellen, da ruft jetzt jeder an und jeder will seine Heizung reparieren, weil jeder seit Tagen ohne Heizung ist und die Wohnung natürlich saukalt ist und das will ja keiner. Ja, aber die können sich ja nicht reißen. So viele Heizungstechniker haben wir halt nicht in Deutschland. Das ist halt immer das Problem. Ganz akut sind eingefrorene Wärmepumpen. Auch ein wichtiger Punkt. War mir so auch nicht so ganz klar, so der Experte. Die Sondersituation Kälte und kein Strom führt bei einigen Geräten zum Totalschaden. Leitungen sind geplatzt, Armaturen sind defekt. Die Anlagen sind nicht mehr zu retten. Kosten für neue Wärmepumpe 10.000 bis 15.000 Euro. Also da hast du vielleicht erst vor 2 Jahren neu reingesetzt, weil ja das allgemein allgemein so gewollt ist und jetzt brauchst du schon wieder eine neue, weil die einfach defekt ist. Ich glaube nicht, dass hier Versicherung zahlt. Und wenn man irgendwie den Stromnetzen was nachweisen könnte, würde maximal 5.000 Euro pro Anschluss gezahlt werden. Das ist nämlich die maximale Grenze. Aber es war ja hier, wie sagt man da, da konnte ja der Netzbetreiber nichts dafür, man müsste sich an die Terroristen wenden, aber die haben in der Regel eh kein Geld nicht. Wir kanalisieren ähnlich wie im Krankenhaus. Statt 25 führen seine Mitarbeiter jetzt etwa 45 Hausbesuche pro Tag durch. Wir kanalisieren ähnlich wie im Krankenhaus. Termine, die nicht so wichtig sind, verschieben wir. Also eine Triage bei Heizungen. Ja, ist halt blöd, wenn du jetzt als nicht so wichtig erachtet wärst, dann kriegst du halt auch keinen Techniker und stehst weiter in der Kälte da. Und natürlich, klar, wenn die nur 45 haben, es waren 45.000 Haushalte ohne Strom, keiner weiß, wie viele Heizungen tatsächlich defekt waren, das kann dauern. Das kann wirklich dauern. Dazu kommen täglich rund 50 Anrufer, bei denen Zeit- oder Temperatureinstellung der Heizung neu programmiert werden müssen. Teilweise gibt es dann Abhilfe schon am Telefon, weil sonst da einen Techniker hinzuschicken, dass der jetzt hier mal die Uhrzeit etc. programmiert, es dauert ja alles eine Zeit lang. Das ist halt Triage, das ist halt jetzt erstmal weg. Muss man sich entweder selber helfen, sich da mal einarbeiten oder bei denen gibt es teilweise am Telefon dann die Lösung, wie man es machen könnte. Auch wichtig. Warum werden jetzt eigentlich auch gerade, warum haben Wärmepumpen auch gerade so empfindlich da drauf? Naja, ganz einfach. Da drin ist ja eine Zirkulationspumpe, die eben normalerweise dafür sorgt, dass nichts einfriert. Und es ist meistens in der Regel nur ein Heizstab mit drin bei Moderne, der quasi das alles heizt. Beides braucht aber leider Strom. Und der Strom war halt nicht so da. Eine der kritischsten Komponenten einer Wärmepumpe ist ein Verdampfer, in dem Kältemittel zirkuliert. Wenn die Pumpe bei kalten Temperaturen nicht in Betrieb ist, kann sich in externen Komponenten in der Leitung in befindliches Wasser, sei es durch Regenkondensation, Restwasser in bestimmten Systemen zu Eis bilden. Eis hat ein größeres Volumen als Wasser, es dehnt sich aus und damit können Rohre, Ventile etc. kaputt werden. Ja, und wenn das passiert, dann brauchst du halt eine neue. Und zahlst 10.000 bis 15.000 Euro. Hier vielleicht der erste Tipp, es gibt also die Möglichkeit, wenn es länger dauert, dass man sich einen Fachmann holt, der diese quasi entleert und dann sollte eigentlich nichts mehr passieren. Sollte man sich vielleicht mal informieren, wie das geht, dass man im Notfall die eventuell selber entleert. Damit eben ich diesen Schaden nicht habe von 10.000 bis 15.000 Euro für relativ neue Wärmepumpe. Das ist schon heftig. So, das war jetzt die Gefahr Kälte, die natürlich eine, die eben die Rohre explodieren lässt, die eben die Heizungen am Außenbereich kaputt macht. Es gibt aber ein weiteres Problem, das viele gar nicht auf dem Schirm haben und das sind sogenannte Spannungsspitzen. Spannungsspitzen im Netz bei Wiedereinschalten des Stroms hätten zudem zu viele eingeschaltete Gas- und Ölheizungen außer Gefecht gesetzt. Elektronik und Steuerung der Sicherheitseinrichtungen sind kaputt. Leid, ich sag seit Jahren, wenn es zum Stromausfall kommt und der länger dauert, derts alle Sicherungen raus. Genau aus diesem Grund, weil beim Hochfahren von so einem Netz werden ja viele Komponenten gleichzeitig dazugeschaltet und da kann es zu Spannungsspitzen kommen. Und damit man sich da vielleicht mal was drunter vorstellen kann, das heißt, aus einer 230 Volt Steckdose kommen dann plötzlich 2000, 4000 Volt raus. Vielleicht nur für Millisekunden, aber das reicht um empfindliche Elektronik, wie zum Beispiel Ölheizungen, auch sehr gern genommen haben, oder Gasheizung, also Heizungen allgemein, die Steuerungen werden gern kaputt, Wechselrichter von Solaranlagen gehen da gern kaputt und manch andere Dinge und dann hast du einfach hier einen Riesenschaden. Entweder baut sich ein Überspannungsschutz ein in Sicherungskasten, aber das kostet beim Elektriker wahrscheinlich 600-800 Euro. Es gibt auch noch diese Steckdosen, die ihr kennt, mit diesen Glimmlämpchen dran. Die haben kein hundertprozentiger Schutz, aber sie sind definitiv besser als nichts. Aber das Beste ist einfach, ihr schaltet alles ab. Ihr lasst genau zum Beispiel die vom Wohnzimmer oder vom Gang, lasst ihr eine Sicherung offen. Da schaltet ihr das Licht ein, damit ihr wisst, wann der Strom wiederkommt. Nicht, dass ihr dann das vielleicht nicht mitbekommt. Aber alle Geräte, die an diesem Kreis dranhängen, in diesem Raum, die steckt ihr ab. Damit seid ihr hier von selbst, denn ansonsten zahlt ihr hier vielleicht Tausende von Euro für Schäden und habt jetzt einfach keine Heizung, obwohl der Strom wieder da wäre. So Leute, schauen wir uns doch einmal an, was die Innung Sanitärheizung, die Innung Berlin so für Tipps gibt. Die Arbeiten an der Stromnetzbaustelle sind abgeschlossen, Verbindungen wurden hergestellt, Testläufe erfolgreich durchgeführt. Damit beginnt der schrittweise Wiederzuschalten der regulären Stromversorgung, haben wir mittlerweile hinter uns. Um die Stromversorgung stabil zu halten und Überlastungen bzw. Schäden zu vermeiden, rät die Innung jetzt Folgendes. Öl- und Gasheizung müssten automatisch hochfahren. Das ist eigentlich der Vorteil von Öl- und Gasheizungen, wenn du dann die Sicherung wieder einmachst. dafür wirklich ein paar Minuten warten. Wart's lieber 20, 30 Minuten, wenn der Strom wieder da ist, und schalt's dann erst ein. Ihr tät's dem Stromnetz was Gutes und ihr tät's einige Geräte was Gutes. Sofern sie nicht während des Stromausfalls entleert wurden. Sollte das nicht der Fall sein, also in der Regel hast du kein Wasser mehr drin, dann musst du halt Wasser wieder nachfüllen. Sollte das nicht der Fall sein, können Sie den Störungsknopf auf den Brenner bzw. Regler drücken. Die Zeiteinstellungen müssen manuell vorgenommen werden. Wärmepumpen, Monoblocksysteme können hingegen nicht eigenständig wieder in Betrieb gehen. Hierzu brauchen Sie eine Begleitung durch den Fachbetrieb. Das wusste ich auch nicht. Das heißt, die starten gar nicht automatisch, sondern du musst jetzt warten, bis ein Techniker zu dir kommt und das Ding freischaltet. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, so viele Techniker haben wir nicht. Das heißt, diese Leute warten vielleicht immer noch. Jetzt auch ein sehr wichtiger Tipp, ihr müsst euch überlegen, die ganzen Leitungen, es ist alles ausgefroren, es ist alles eiskalt. Es empfiehlt sich, die Heizung nicht gleich auf maximale Temperatur zu stellen, sondern stufenweise die Wärme auf die gewünschte Temperatur zu erhöhen. So können Röhre, Wände, Böden, Inneneinrichtung, technische Haushaltsgeräte langsamer wert werden. Ihr könnt euch vorstellen, da sind jetzt vielleicht Minusgrade drin in die Leitungen, die haben vielleicht an manchen Stellen ein bisschen angefroren und ihr habt dort 60, 70 Grad heißes Wasser sofort durch. Ja, dann könnt ihr dann auch nochmal zum Rohrschaden kommen. Also lieber sagen, wenn die Wohnung, keine Ahnung, auf 0 Grad ist, dann starte ich halt mal mit 3 Grad plus und lasse das mal so eine Stunde lang laufen, bis ich alles wieder erwärmt habe. Dann gehe ich vielleicht auf 5 Grad und so mache ich dieses Spielchen und steigere das Ganze langsam wieder hoch, damit eben nichts passiert. Auch ein wichtiger Punkt, Schimmelbildung ist durchaus möglich, ohne Heizung. Eine Lüften der Räume ist angeraten, nach der langanhaltenden Kälte sollte dies ein regelmäßiges Stoßlüften sein. Also alle Fenster auf für ein paar Minuten, dann alle Fenster wieder zu. Mit Legionellenbelastung ist eher nicht zu rechnen, da die Temperaturabsenkung so tief war, dass Keimvermehrung kein Thema sein sollte. Es empfiehlt sich aber längeres Ablaufen vom Wasser wie auch nach längeren Abwesenheiten Urlaub üblich. Also, wenn ihr länger ihr Wasser nicht benutzt habt, mache ich einmal so, zuerst mal Wasserhahn auf, kalt, genauso wie heiß und einfach mal eine Zeit lang laufen lassen, damit der ganze eventuelle Dreck, der da drin ist, die Bakterien, die da drin sind, einfach mal durchgespült werden, dass das Rohr wieder sauber ist und ihr dann sauberes Wasser habt. Lüftungen, Klimaanlagen, Durchlauferhitzer sollten eigentlich ohne Schäden geblieben sein, außer Überspannung. Im Falle von Störungen ist der Fachbetrieb zu beauftragen. Also gerade Durchlauferhitzer sind hier auch gefährdet, habe ich selber schon mitgemacht. Dann brauchst du einen neuen. Oder halt die Elektronik reparieren, meistens ist ein neuer fast billiger. Da bist du natürlich auch, und das ist jetzt der nächste Punkt, wenn du jetzt natürlich sagst, nein, mein Durchlauferhitzer ist kaputt, ich kann nicht mehr warm duschen, ich kann nicht mehr warm abspülen, da bist du natürlich in der Triage weit hinter denen, die gar keine Heizung mehr haben. Das heißt, da kann es halt nur viele Tage dauern, bis du mal einen Techniker kriegst, der dir das wieder repariert. Nächster Punkt ist auch noch sehr wichtig, kontrollieren Sie umsichtig alle Rohre im Haus, außen und innen, und achten Sie auf Störgeräusche, also was sich geändert hat. Plätschert's da irgendwo? Geruchsauffälligkeiten, ist irgendwo Geruch, ist irgendwo Wasserschaden, ist irgendwo die Wand verfärbt oder sowas in die Richtung, weil es kann ja vielleicht nur ein ganz kleiner Riss sein und das tropft aber jetzt die nächsten Monate, Jahre immer wieder heraus, bis irgendwann einmal die Wand komplett durchnässt ist, ihr Schimmel habt und alles drum und dran, ist also keine gute Idee. Es empfiehlt sich, nicht alle technischen Geräte gleichzeitig wieder anzuschalten, sondern auch hier nach Priorität genäht. Zunächst die Wärmeversorgung, dann schrittweise alle anderen Geräte. Das ist das, was ich immer sage. Nicht am Anfang sofort alles einschalten, das machen alle und dann kann das Stromnetz wieder zusammenbrechen. Mir hat auch nicht geschrieben, ja, du hast gut reden, wir frieren hier, wir wollen natürlich sofort die Heizung und dass wieder alles läuft. Ja, das wollen aber leider alle und das Stromnetz kann das vielleicht nicht ab und dann kommt es wieder zum Zusammenbruch. Das kann passieren und damit ist keinem geholfen. Also lieber der Priorität, ich werde sowieso in die ersten Minuten gar nichts einschalten, sondern mal ein paar Minuten abwarten, dann eben mal die Heizung langsam hochfahren lassen. Also vor allem, wenn es Öl- oder Gasheizung ist oder also zumindest keine Wärmepumpe, da werde ich tatsächlich etwas länger warten. Aber da brauchst du wahrscheinlich erstmal einen Techniker, wie wir jetzt gelehrt haben. Leute, ihr seht's, der ganze Wahnsinn ist noch nicht vorbei, was das alles ausmachen kann, weil irgendwelche Zipfelklatscher meinen, sie müssen ihre Religion den anderen aufbürden. Deswegen haben Menschen gestorben und deswegen sind viele Leute seit über 10 Tagen im Kalten. Es ist unglaublich. Es ist einfach nur unglaublich. Da fällt mir nichts mehr dazu. In dem Sinne, denkt dran für euch. Sicherungen raus bei Stromausfall, auch schon wenn der nur eine halbe Stunde dauert. Bis auf eine, dass ihr wisst, wo der Strom wieder kommt. Und wenn es länger dauert als 1-2 Tage, dann würde ich definitiv die Heizung und die anderen Rohre einfach leer machen. Dazu gibt's irgendwo ein Ablassventil im Haus, wo ihr das ablassen könnt. In dem Sinne, wünsche ich euch, dass es nicht passiert, aber wer es geschafft hat, sich vorzubereiten, ist eben vorbereitet, es zu schaffen und im Warmen zu sitzen. Bis zum nächsten Video, euer Stefan von Energie und Outdoor Chiemgau. Servus!